Hallo? Hallo zusammen. Guten Abend, ich bin Daniel. Herzlich willkommen zum letzten netzpolitischen Abend des Jahres. Freut mich, dass ihr es hierher geschafft habt und nicht der Verlockung der Glühweinstände auf dem Weg dahin erlegen sind. Aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Wir haben ein cooles Programm heute. Wir sprechen über Social Credit Systeme und Gamification. Heute ist nicht ganz ein normaler netzpolitischer Abend. Er ist ein kleines bisschen speziell, in dem Sinn, dass er eine Co-Produktion ist mit einem Partner. Er ist personifiziert hier in Form von Andreas. Er repräsentiert die Fachgruppe Informatik und Gesellschaft von der SI und das stellt sie uns gleich vor.
Ja, ich mag eigentlich nicht viel sagen. Also herzlich willkommen auch von der im Namen der Fachgruppe Informatik und Gesellschaft, der Schweizer Informatikgesellschaft. Wir beschäftigen uns eben als Fachgruppe mit all den netzpolitischen Themen, haben uns lang mit KI beschäftigt, maschinellem Lernen und eben der so Themen wie heute Abend sind genau in unserem Scope. Und deswegen sind wir froh und glücklich, dass wir den Abend heute mitveranstalten können.
Am Format des Abends ändert sich nichts, nur weil wir heute zusammenarbeiten. Also es ist wiederum etwa eine Stunde, vielleicht heute ein bisschen länger. In dieser Stunde erhalten wir eine Einführung mittels Vortrag und danach können wir diskutieren. Erst im quasi moderierten Teil. Dieser Teil wird auch gestreamt und aufgezeichnet. Also für Leute, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, sollten ihre Fragen dann auf den zweiten Teil stellen. Die offene Diskussion, wo wir dann auch wieder Barbetrieb haben, aufsparen. Wir haben noch ein paar weitere Partner, sind immer dieselben, die uns unterstützen, um diesen Abend durchführen zu können. Das ist erstens mal das Debattierhaus Karl der Große, also hier, wo wir sind. Sie stellen uns den Raum zur Verfügung. Dann haben wir eine Medienpartnerschaft mit der WOZ. Ihr dürft gerne ein Exemplar mit nach Hause nehmen der aktuellen Ausgabe. Und für besonders wichtig für die Leute, die zu Hause zuschauen, die Streaming-Infrastruktur, insbesondere die Server, werden vom C3VOC zur Verfügung gestellt. Gut, also kommen wir zum richtig Wichtigen, nämlich dem Gast oder der Gästin. Das ist Katika Kühnreich, sie ist Politikwissenschaftlerin und Sinologin. Und forscht heute an den gesellschaftlichen Auswirkungen zur Digitalisierung. Die einen oder anderen kennen Sie vielleicht vom Chaos Communication Congress, wo sie einen, Berühmtheit erlangten Vortrag gehalten hat, der Gamified Control heißt. Und sie hat auch schon in der WOZ ein Interview gegeben. Und wie ich gerade gelernt habe, sie ist die Sprecherin des deutschen Pendant zur Fachgruppe von Andreas. Also es passt hier bestens zusammen alles. Ja, herzlich willkommen, Katika. Ich gebe dir das Wort. Du weißt mehr Spannendes zu erzählen als ich heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist eingeschaltet, ja. Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können und für alle, die mit oder ohne Glühwein es hierhin geschafft haben und die Leute an den Geräten, wie man so schön sagte. Genau, es geht heute um Gamifizierung, um Scoring und um Social Credit Systeme. Und gleich als erstes möchte ich sagen, dass ich nicht die Wahrheit sagen möchte, sondern meinen derzeitigen Forschungsstand. Ergänzungen, immer gerne Kritik, Wünsche, entweder direkt im Saal oder ich bin auch per E-Mail erreichbar. Verschlüsselt, unverschlüsselt, Postkarten, geht alles. Genau. Und es geht mir eben nicht darum zu sagen, China ist ganz böse, sondern es geht mir darum zu sagen, Digitalisierung hat schöne Seiten und vielleicht auch ein paar, wo wir drüber reden sollten. Und interessant an der Gamifizierung ist, an der Digitalisierung ist, dass wir ja sehr schön sehen können, dass das Vokabular, ich versuche mich gerade auf meinem Bildschirm nochmal, das Vokabular zu machen, das Englisch ist. Nicht alle Menschen sprechen Englisch gut und ich denke, es ist sehr ungünstig, da wir die Wörter kennen sollten, die immer mehr Einfluss über unser Leben erlangen. Allerdings haben wir hier gleich das Beispiel, dass wir die Verspielifizierung hätten, die Bewertung und Sozialkreditsysteme. Und außer Bewertung ist das jetzt auch nicht viel aussagekräftiger, wenn man das Deutsche macht. Ich werde versuchen, deswegen in dem Vortrag auf alle drei Bereiche nochmal einzugehen. Und starten möchte ich mit der Gamifizierung. Gamifizierung bedeutet, dass es A, kein gutes Wort im Deutschen gibt dafür. Und zweitens, dass es bedeutet, dass man Dinge, die in Computerspielen sehr gut gewirkt haben, in spielfremde Umgebungen versetzt hat. Dazu gehört so etwas wie Auszeichnungen, Badges. Man kann auf verschiedene Ebenen kommen, im Englischen Level. Und man kann Punktestände erlangen, im Englischen Scores. Und diese Gamifizierung, spielfremde Umgebung, das kann eigentlich alles sein. Das kann alles sein in unserem Leben. Wir sind von immer mehr gamifizierten Systemen umgeben, ohne dass wir darauf hingewiesen werden. Und die Gamifizierung hat nicht nur diese drei Sachen, Badges, Level, Scores, sondern Gamifizierung oder Verspielifizierung, Gamifi-Dingsbums, will immer eine Verhaltensänderung hervorrufen. Und das ist etwas, was einen aufschrecken kann. Ich habe in dem Bereich, also für Social Credit bin ich bekannt geworden und der Vortrag hieß Gamified Control, also gamifizierte Kontrolle. Und das Schwierige ist halt, in der jetzigen Digitalisierung finde ich, und damit hatte ich den Vortrag über dich in diesem Social Credit System auch angefangen, dass wir eben tatsächlich die Tendenz haben, soziale Probleme technologisch lösen zu wollen und ich glaube nicht, dass das möglich ist. Zum einen, weil die Technologien nicht dafür geschrieben sind, zum anderen braucht man eine gewisse Sichtweise auf den Menschen, den Planeten und Daten, damit man denkt, dass es lösbar sei. Und China ist für mich nicht das böse Land, Mordor da hinten, das alles ganz anders ist, sondern es gibt einfach international eine Tendenz, in der versucht wird, Technologien zur Lösung von Problemen einzusetzen, aber eben auch die Daten, die wir erzeugen, zur Überwachung und Manipulation. Und ich glaube, es wird gerne über China gesprochen, weil das ganz weit weg ist, aber vielleicht sollten wir auch ein wenig gucken, wie das bei uns ist. Denn inzwischen haben sehr viele Leute darüber gehört, über diese Sozialkreditsysteme oder Social Credit Systeme. Und die chinesische Sprache ist extrem vielschichtig. Man könnte diese sechs Schriftzeichen sehr unterschiedlich übersetzen. Ich habe es versucht mit einer Definition dieser ganzen Systeme, dass es digitalisierte Systeme sind, die dazu ausgelegt sind, analoge wie digitale Daten über Individuen und Organisationen einer Gesellschaft zu sammeln, diese zu bewerten und die Gesellschaft so zu steuern. Das Wort steuern wird uns später noch begegnen. Vielleicht zu China gibt es das Faszinierende, dass es, ich würde sagen, es gibt im Moment drei Personengruppen, die sich mit Social Credit Systemen beschäftigen. Das eine sind die aus der China-Wissenschaft, also Sinologinnen und Sinologen und Juristinnen. Und da habe ich oft das Gefühl, die sagen, ja, aber das ist doch kodifiziert und da sind ganz viele Sachen gar nicht drin. Und wer sagt denn, dass China Überwachungssysteme alle zusammenfügt zu einem großen? Dann gibt es Leute aus der kritischen Informatik, aus den Sozialwissenschaften, aus der Philosophie, die sagen, man sollte ja eben nicht nur das System bewerten, sondern das Potenzial. Und ich persönlich sage, wenn Deutschland, die Schweiz, Frankreich, USA immer alle Daten nimmt, die es kriegen kann und dann doch irgendwie zur Strafverfolgung einsetzt oder anderen Sachen, wieso sollte China das Land der Erde sein, das es einfach nicht macht? Ich mag China sehr gerne, aber es würde mich wundern. Ich bin da sehr offen für, wenn Sie Ideen haben, weshalb das so sein sollte. Aber ja. Und die dritte Gruppe, die über Social Credit Systeme berichten, sind sogenannte Influencer oder eben auch Medienschaffende der nicht so gut angesehenen Medien wie des geschätzten Medienpartners, die eben einfach skandalisieren, die Informationen durcheinander wischen, die China einfach zu Mordor machen, wo alles mit Daten schwierig läuft. Und vielleicht gar nicht so viel zu Social Credit Systemen. Es gibt unterschiedliche Systeme, eins für Individuen, es gibt eins für Organisationen. Es gibt nicht das eine System, sondern es gibt ganz viele Testsysteme. Und nicht alle Dinge, die man über China hört, die mit Technologie und Überwachung zu tun haben, gerade mit Videoüberwachung, haben irgendwas mit Social Credit Systemen zu tun. Es gibt auch sehr viele Veröffentlichungen dazu. Dadurch, dass es über 70 Testsysteme gibt, ist es unglaublich schwierig, einen Überblick zu behalten. Aber statt so viel nach China zu gucken, konnten wir auch überlegen, was bei uns los ist. Aber die Frage ist natürlich berechtigt zu fragen, wohin führt das, wenn es Systeme gibt, technologisierte Systeme oder auch analoge, wo der Staat sagt, für das Verhalten kriegst du einen Keks. Da gab es im chinesischen Internet ein Bild zu, also noch zu einem anderen Faszinosum im chinesischen Internet. Aber es kann eben dazu führen, dass sich Leute extrem selber anleihen, extrem konform verhalten. Und als Politikwissenschaftlerin würde ich sagen, jede staatliche Organisation, jede Organisation braucht Räume, in denen Dinge ausprobiert werden können und Räume, in denen es möglich ist, Systeme zu verbessern. Wenn man die verbietet, wird es schwierig. Und die Frage, die nach dem Vortrag, den ich begonnen hatte mit This is no China bashing, es ist kein Vortrag, der sich gegen China richtet, war dann eben, wieso machen denn die Leute in China damit? Also zum Teil haben die Fragenden dann auch gleich die Antwort gelaufen, der Chinese an sich lässt sich gern manipulieren, die Chinesen an sich lieben Diktaturen, der Chinese an sich wäre total angepasst. Ich fand das sehr faszinierend, ich habe eine Weile in China gewohnt, ich war da oft zu Besuch, ich habe den Chinesen an sich nie getroffen, der scheint sich gut zu verstecken. Ich habe dann auch vorsichtig versucht, sozusagen, naja, man könnte das schon so als Rassismus aufgreifen. Ja gut, dann ist der Konfuzianismus. Das wäre noch ein Vortrag an sich, was der Konfuzianismus mit Überwachung zu tun haben sollte und ob der konform ist. Aber da würde ich Stress kriegen, wenn ich jetzt auf Konfuzianismus eingehe. Und die Leute in China, weshalb die da mitmachen, dann habe ich etwas festgestellt, was ich inzwischen das digitale Ost-West-Paradox nenne, denn ich war sehr überrascht, dass sie gesagt haben, ja, die lassen sich da bewerten und überwachen und das ist doch total irre. Und dann habe ich nicht ganz verstanden, wo das China-Problem lag, weil ich dann, also wenn Sie mal ein Interview abbrechen wollen, ist es total einfach zu fragen, natürlich, du oder ich, wir kennen ja auch keinen Deppen, der bei Google irgendwas sucht oder bei Facebook ist, ne? Wir sind da viel zu klug für im Westen. Oder beziehungsweise noch nie was über Kreditkarte gekauft. Machen wir ja auch nicht, wir wollen uns ja nicht überwachen lassen. Und dann fiel mir auf, dass tatsächlich die Leute das in vollster Überzeugung gefragt haben und in der vollsten Überzeugung, dass wir in so einer Art Paradies leben, in dem wir geschützt sind und wir fliegen sozusagen auf einer Wolke von europäischen Grundrechten und Privatsphäre, nur in China nicht, da ist eben Mordor. Das war mir neu und dann habe ich eben gedacht, okay, vielleicht sollte ich nicht so viel über China reden, sondern eher so ein bisschen mehr, was hier gerade läuft. Und die westliche Sicht auf China scheint es eben zu sein, dass es China aus digitalisierter Kontrolle, angepassten Menschen, Überwachung und Diktatur besteht. Zum Beispiel das Essen ist komplett vergessen worden. Und bei uns ist eben die Frage, wie sieht das denn bei uns aus? Und dann habe ich gelernt, bei uns ist alles ganz anders, denn wir haben so ein ganz tolles Zaubergerät einfach, wir können das streicheln und dann passieren ganz tolle Sachen, Magie. Wir können damit tolle Sachen machen, wir können in andere Welten sehen, Videos von anderen Welten, von anderen Katzen und wir können dann mit anderen kommunizieren und wir können mit diesem Zaubergerät können wir spielen und wir können uns Sachen in die Wohnung zaubern, indem wir sie bestellen und dann liefert die uns jemand. Und die einzige Frage, die wir uns im Westen wohl nicht so doll stellen mit diesem kleinen Streichelgerät, das wir haben, ist, wie funktioniert denn das überhaupt? Weil dass uns Sachen in der Wohnung erreichen, ist ja schön und gut, aber eigentlich müsste die Person, die Firma, die Sachen rausschickt, ja wissen, dass wir die auch bezahlen, oder? Also klassisch, so wie ich das noch gelernt habe als Kind, ich habe so ein Portemonnaie gekriegt, dann wurde ich in den Laden geschickt, dann sollte ich Sachen mitbringen, habe dafür Geld gegeben, beziehungsweise ich war zu klein, ich habe das Portemonnaie gegeben und habe das Portemonnaie dann mit einer Quittung wiedergekriegt und so einem Beutel mit Dingen. Und wenn man noch weiter zurückgeht, gab es wohl die Zeit, wo man gar nicht selber stundenlang recherchieren musste, was das für Sachen sind, wenn man zum Beispiel einen Computer kaufen wollte, sondern man ist in den Laden gegangen, da stand dann jemand, hat Sachen erklärt, hat einem was empfohlen, dann hat man die Sache genommen, bezahlt, ist nach Hause gegangen. Dann konnte man eventuell noch falschen und sagen, ja, ist ja ganz interessant, aber der Karton ist ja schon, der sieht ja nicht so gut aus und das Modell ist ja auch nicht so gut. Und dann kriegt man das vielleicht ein bisschen billiger oder es gibt Zusammenhänge, da gibt es gar keinen festen Preis. Dann sagen Leute, ja, das ist ja total ungerecht, wer am besten falschen kann, kriegt den besten Preis. Das ist ja, da sind wir ja drüber hinweg, ne? Wir zahlen mit Kreditkarte den Preis, der angezeigt wird. Und dann gibt es noch das Modell, ich habe überhaupt kein Geld, ich zahle sozusagen in Lebenszeit. Ne? jemand passt, ich passe auf das Kind von jemandem auf und dafür kriege ich was anderes oder selber wird aufs Kind aufgepasst. Das sind ja auch Modelle, die man machen kann. Und da ist eben die Frage, besonders wenn Leute gesagt haben, ja, aber in China ist das nicht anstrengend, wenn du da früher warst und man musste so feilschen, weil wir haben ja Preise, wo ich dann gesagt habe, naja, im Internet kann man ja auch flexible Preise machen, wenn die Plattform, der Algorithmus sozusagen meint, dass ich das haben will, dann könnte es teurer werden. Dann haben Leute mich angeguckt, als hätten sie sich gerade auf das sehr Unangenehmes gesetzt und so, wie? Aber wie das denn? Und natürlich funktioniert sehr viel, weil wir fast alles, was wir denken und unsere Kommunikation mit anderen Leuten eben über dieses kleine Streichelding schicken. Und dass gerne vergessen wird, dass dieses Streichelding die Sachen ans Netz übermittelt und dass im Netz eben alles gespeichert wird. Was wir ungeschützt tun. Es gibt ja auch Praktiken des sozusagen safer Internet-Uses. Und die Frage, die ich finde, schon im Kindergarten behandelt werden sollte, wäre ja, was passiert denn mit diesen ganzen Informationen, die an die Maschine gegeben werden? Und das sind ja unheimlich viele Informationen, die wir haben. Und es ist ja so ähnlich, als würden wir Informationen über jemand anderen sammeln und die ganze Zeit auf kleine Zettel schreiben und in einen Raum machen. Das wäre extrem unübersichtlich, wenn wir jetzt wissen wollen, wie oft die Person mit ihrem Hund rausgegangen ist. Sondern wir wollen halt einfach wissen, wann, was, wo. Und im Internet werden eben dann Sachen kategorisiert. Also welche Musik und so weiter. Und dann landen wir in einer Kategorie. Und diese Kategorien sind für die Plattformen zum Beispiel sehr hilfreich, können auch für Geheimdienste total hilfreich sein. Wir sollen ja nicht nur die Wirtschaft anschauen, sondern den Staat auch. Und unsere Daten werden maschinell ausgewertet. Wir landen in Kategorien. Das Interessante ist ja, wir kriegen gar nicht gesagt, dass wir in Kategorien landen. Und außerdem wissen wir gar nicht, in welchen. Und das kann zu Problemen führen. Das Problem wurde von einem deutschen Philosophen, von Marc-Uwe Kling, als Peters-Problem beschrieben. Darin ging es, dass die Person ein falsches Produkt zugeschickt bekommt. Aber es kann halt mit Kategorien auch so sein, dass man eben in der Kategorie alkoholkranke Mutter landet, weil man für Leute Windeln bestellt hat und für die andere Person Hartalk. Dann wird man, ne, das kann passieren, das kann vielleicht nicht das Schlimmste sein, es sei denn, wenn wir einen Kredit haben. Und das andere Problem könnte natürlich sein, wenn man auf einer Antiterrorliste-Kategorie landet, das kann wahrscheinlich auch nicht so sein. Aber das Interessante ist, wir geben Informationen weg, wir landen in Kategorien, wir haben keine Idee, in welchen wir gelandet sind. Und wenn dann Leute sagen, ja, aber was für Informationen, das kann doch keine... Interessant ist, dass Leute immer noch sagen, ja, aber das kann doch keiner, es sind doch viel zu viele Informationen. Naja, maschinelles Lernen liebt viele Informationen. Und was für Daten gesammelt werden, sind eben eigentlich alles, was man selber veröffentlicht. Das sehen viele Leute noch ein. Aber eben auch das, was andere Leute über sie veröffentlichen. Einfach alles, was wir ungeschützt im Internet machen. Das, was dieses kleine Streichegerät, Smartphone oder man könnte auch sagen Smart, aufzeichnen kann. Und das von den dahinterliegenden Programmen genutzt wird. Es gab zum Beispiel, es waren Disney-Apps für Kinder, die dann eben gleichzeitig noch Sprachaufzeichnungen und Auswertungen gemacht haben. Da wusste Disney dann eventuell mehr über die Kinder als die Eltern. Und wenn dann gefragt wird, ach, die Metadaten, die sind natürlich auch noch da. Also in China galt das interessanterweise eine Zeit lang, wenn man von einem iPhone aus Anfragen gestellt hat, dann hat man eher niedrigere Preise gekriegt, weil gesagt worden ist, naja, wer Apple-Produkte benutzt, scheint nicht besonders viel Wert auf Technologie zu legen. Das fand ich sympathisch. Und Kategorien können ja ganz viel sein. Ich bediene mich hier bei dem geschätzten Kollegen Tame & Shape von Social Cooling, weil was zum Beispiel kategorisiert wird bei uns im Westen, nicht in China, ist, welcher Religion wir angehören. Welches Interesse wir an Diäten haben, dass wir Interesse daran haben, wird einfach vorausgesetzt. Interesse an Gartenarbeit, dann könnte man sagen, gut, was interessiert jemanden, ob ich gerne im Garten arbeite. Aber wenn man in Zürich zum Beispiel einen Garten hat, dann hat man wohl ein bisschen Geld. Das heißt, je nachdem, wo Sie wohnen, könnte so ein Garten und Gartenarbeit heißen, dass man Ihnen auf alle Fälle ganz schön viel teure Produkte anbieten könnte. Und interessant ist dann eben auch noch die Anzahl der Online-Freundinnen und Freunde. Und das ist ja noch eine interessante Sache, das kann so ein Algorithmus ausrechnen, ist ja nicht so schwierig, diese sogenannten Social Media. Dann wird es interessant, nämlich die Anzahl der wirklichen Freunde. Da würde ich den Algorithmus gerne mal kennenlernen. Dann wird registriert, ob sie schon mal vergewaltigt wurden anhand von ihren Mediennutzungen. Politische Ansichten sind natürlich immer interessant, sowohl für die Wirtschaft als auch für den Staat. Ob sie eine Abtreibung vorgenommen haben, das sind jetzt ältere Daten. Seit Roe versus Wade gekippt worden ist, ist in den USA das natürlich noch sehr viel interessanter. Und ich weiß nicht, wie die Situation in der Schweiz ist, aber in Deutschland zum Beispiel vergessen Leute sehr gerne, dass Abtreibungen in Deutschland immer noch illegal sind. Sie werden halt nur nicht verfolgt. Die offizielle sexuelle Orientierung, die Sie vorgeben zu haben, und jetzt wird es nochmal interessant vom Algorithmus, wie das errechnet wird, Ihre wirkliche sexuelle Orientierung. Sie meinen, Sie sind sich vielleicht ein bisschen unsicher? Fragen Sie Google. Google weiß das wahrscheinlich schon. Und das sind Kategorien, da kann man ja sagen, ja, Kategorien. Und dann passiert eben etwas, was über die Sammlung hinausgeht. Kategorien sind sozusagen der zweite Schritt nach der Überwachung und Sammlung. Und dann wird eben bewertet, dann wird der Score erstellt. Und dann kommen wir mit Firmen in Kontakt, die sich vielleicht noch gar nicht vorgestellt haben. In der Schweiz ist es zum Beispiel die Kriff oder das Boniversum oder andere Dinge. Kreditforum, das können Sie sehen. Sie können da selbst Auskünfte machen oder die digitale Gesellschaft, darüber kann man auch Auskünfte machen, wer dann was über einen gespeichert hat. Und das finde ich sehr interessant. Und da fehlt mir jetzt, können Sie ergänzen, etwas Wissen über die Schweiz. Denn es gibt einen kulturellen Wandel, was Daten angeht. In den 1980ern gab es in Deutschland eine große Bewegung gegen die sogenannte Volkszählung, wo Daten erhoben werden sollten. Und das waren aus heutiger Sicht, was möglich ist an Datenerhebung, relativ kleine Daten, wenig Daten, aber es gab eine schichtenübergreifende Gegenbewegung dagegen. Und das Interessante ist für mich, dass in den 1980er Jahren Leute gegen die Erhebung dieser Daten durch den Staat waren, die inzwischen aber auch diese kleinen Streichelwanzen haben und Social Media, wo in den AGB steht, dass sie psychologische Experimente mit einem machen dürfen, also ausprobieren dürfen, ob man depressiv wird, wenn man bestimmte Nachrichten vorenthalten bekommt oder andere gezeigt bekommt. Das stand zumindest bei Facebook. Ich weiß nicht, wie die aktuellen sind. Es ist immer sehr lang, das zu lesen. Bei den alten stand das in den AGB, aber leider gibt es zumindest in Deutschland, vielleicht ist es in der Schweiz anders, wenige Leute, die diese Verträge, die AGB sind, noch lesen. Und ich hätte es sehr spannend gefunden, in den 80er Jahren jemanden zu fragen, so, ja, stell dir vor, du kriegst so eine Wanze, die kann dich abhören, die kann dich abfilmen, die kann alles Mögliche, kriegst noch eine Uhr dazu, dann kann ich auch noch deinen Puls messen. Die Wanze musst du aber bezahlen, die kostet ca. 400 Stutz, das sind 800 Mark, 1600 Ostmark. Da zahlst du eine monatliche Leihgebühr für, Nutzungsgebühr für die Wanze, das sind dann so 40 Stutz, das sind 80 Euro, 160 Ostmark. Und wenn die kaputt ist, musst du sie sofort reparieren lassen, aber auch auf eigene Kosten. Und das kostet dann vielleicht auch schon wieder 200 Stutz. Aber inzwischen machen wir das. Wir geben ständig Daten von uns frei, eventuell auch von unseren Kindern oder von anderen Leuten. Und wir machen uns wenig Sorgen darüber, über Dinge, die wir bei Chinesinnen und Chinesen anscheinend mit größerer Besorgnis wahrnehmen. Und das Ganze machen wir über dieses sogenannte Smartphone. Ich finde das Wort ganz schrecklich. Es gibt noch so ein anderes Wort, Social Media, das finde ich auch schrecklich. Ich finde, wir könnten denen die schönen Worte wegnehmen. Ich sage statt Smartphone gerne Smart oder SockMe statt Social Media. Das hört sich so ein bisschen hässlicher an. Denn soziale Netzwerke ist das, was wir brauchen. Wir sind praktisch nie fähig, als Menschen alleine zu leben. Wir brauchen als kleine Kinder Netzwerke, wir brauchen als alte Netzwerke, wir brauchen als kranke Netzwerke. Wir sind einfach nicht für die Leistungsgesellschaft gemacht und wenn nur einen kleinen Moment in unserem Leben. Und was ich noch festgestellt habe, wenn irgendwo smart draufsteht, fällt es vielleicht einfacher anderen Leuten, besonders die nicht technikaffin sind, das zu erklären, indem man smart streicht und spy draus macht, also Spion, dann hat man eben kein Smartphone, sondern Spionagetelefon. Das kann man dann auch machen mit der Spionageuhr oder dem Spionagelautsprecher zu Hause oder dem Spionage zu Hause, dem Smart Home. Und das kann man dann eben auch weiter betreiben. Und was ein wichtiger Ding noch ist, uns Informationen abzunehmen, sind die sogenannten Umsonstdienste. Wir zahlen im Internet ja für wahnsinnig viele Sachen, für die wir im analogen Leben gezahlt hätten, zahlen wir im Internet einfach nichts. Und die Umsonstdienste, ich finde das interessant, wir haben etwas, das sich Kapitalismus nennt, aber im Internet ist anscheinend alles umsonst. Und deswegen ist das dann immer die Frage, wie sehen uns denn die Betreiberinnen und Betreiber von diesen Umsonstdiensten? Weil Ich sage immer, das ist das beste, schönste Symbolbild ist das hier. Denn wenn wir Umsonstdienste nutzen, sind wir eben nicht die Person in der Metzgerei, die Wurst kauft oder Gulasch oder was auch immer, sondern wir sind das Schwein. Auch das Schweinchen hat alles umsonst gekriegt. Und das Schweinchen ist die Wirtschaftsgrundlage von Facebook. Oder setzen Sie die Plattform Ihres Vertrauens ein oder Nichtvertrauens. Und das stimmt ja auch nicht ganz. Also die Realität ist eher so ein bisschen so. Ich habe jetzt nicht die grässlichen Bilder geholt, weil wir wollten ja nicht über Tierschutz reden, sondern eher über Menschenschutz. Und diese Tierchen mussten nie für was zahlen. Die kriegen sogar, also neben ganz vielen Medikamenten, die sie auch umsonst kriegen, denen kann egal sein, ob der Putin den Gashahn zudreht, weil die zahlen überhaupt nichts für Nebenkosten. Und zum Schluss kriegen sie auch noch eine Reise, also eine Hinreise. Und danach passiert mit den Schweinen das, was mit unseren Daten passiert unter uns im Internet. Zerhacken, kategorisieren, weiterverkaufen. Und die Frage ist, wieso machen wir damit? Wir könnten doch misstrauisch werden, uns wurde beigebracht, nimm keine Süßigkeiten von fremden Leuten an, schon gar nicht, wenn du dafür in ein Auto klettern sollst. So hätte man ja auch eigentlich denken können, so ein soziales Netzwerk betreiben, allein die Stromkosten, irgendwo muss doch Geld herkommen. Und wieso machen wir mit? Wir sind zu beeinflussen. Ein Argument ist natürlich, bist du ein Hinterwäldler oder was? Das zieht enorm gut bei vielen Menschen. Und wir machen sehr oft mit, weil die Sachen gamifiziert sind. Es macht halt einfach Spaß. Wir kriegen nämlich Geschenke. Wir kriegen Auszeichnungen, wir können Level höher klettern, wir kriegen Geschenke, indem wir einen Daumen hoch kriegen bei Facebook oder eine höhere Zahl an Herzchen haben bei Instagram oder Aufmerksamkeit eben. Und wir reagieren sehr gut auf Geschenke. Wir kriegen dann so einen, oder auf Lob im Internet, wir kriegen dann so einen kleinen Endorphinaustausch, das ist ein Hormonschub und davon können wir süchtig werden wie nach Koks. Das ist der Nachteil davon. Man kann auch sehr unangenehm werden, wenn man es dann nicht mehr bekommt. Und diese Geschenke bringen uns dafür, immer noch ein bisschen mehr Lebenszeit da reinzustecken. Und die Gamifizierung ist eben ein Werkzeug, wird gerne gesagt, von gamifizierter Seite. Man kann das für alles einsetzen. Man kann das einsetzen, damit sich Leute besser die Zähne pflegen, damit Leute den Müll nicht mehr auf den Boden schmeißen, sondern irgendwo anders hin. Man kann das für ganz viele Sachen einsetzen, fürs Lernen, für die Kita, für alles. Aber Gamifizierung will immer eine Verhaltensänderung erreichen und deswegen ist das mit diesem Werkzeug für mich ganz schwierig, weil ich habe noch nie eine Zange gehabt, die gesagt hat, und, willst du auch aufhören, Alkohol zu trinken? Das war einfach nicht. Die haben nie versucht, mein Verhalten zu ändern. Und das zweite Tier, das bei Social Media Gamification eine Rolle spielt, ist eben das hier. Das ist die kleine Kollegin von dem Herrn Skinner aus den USA. Und der Skinner hat festgestellt, er hat mit Verhaltensänderungen bei Ratten geforscht. Das ist sozusagen die Stufe vor der Gamifizierung, dass man sagt, man belohnt die Ratte für ein Verhalten und dann zeigt die das öfter und dressiert die so. Und böse Zungen sagen, das jetzige kommerzielle Internet, wie wir es haben, ist eine gigantische Skinnerbox, in der wir halt belohnt werden für die Dinge, die Plattformen wollen. Und man könnte sagen, ja, aber wenn das Internet irgendwie hinter diesem glänzenden Ding nicht so hübsch ist, wieso soll das denn? Was ist denn das? Und was mich immer interessiert, was ist eigentlich der Gedanke, die Philosophie dahinter? Jetzt könnte man natürlich sagen, ARPANET und so weiter. Aber die Idee hinter vielen Sachen der Digitalisierung, und zwar interessanterweise in den USA und in China, ist eben keine kleine Ratte, sondern die Kybernetik. Die Kybernetik ist eine Denkweise, eine Ansicht, eine Ideologie wird es genannt, eine Philosophie zum Beispiel, zum Teil auch. Die wurde in den 1940er Jahren von einem Mathematiker entwickelt, Norbert Wiener. Und Kybernetik kommt vom altgriechischen Wort Kyberne, ein Schiff zu steuern. Und das Interessante ist eben beim Schiff, man hat ganz verschiedene Einflüsse. Man hat den Wind, man hat Untiefen, man hat Strömungen. Aber man will sozusagen auf diesen einen Pol zufahren und nutzt die Bewegung, gleicht man aus und dann kommt man dahin. Sie wurde erfunden, um deutsche Massenvernichtungswaffen zu besiegen. Da war sie dann leider noch nicht weit genug, aber sie hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr interessante Karriere gemacht. Ich empfehle dazu von Thomas Ried Maschinendämmerung, wer sich da mehr mit reinmachen will. Die Kybernetik ist ein Gedanke hinter chinesischen Social Credit Systemen und dem Begriff des Social Managements in China. Die Kybernetik wurde im Sozialismus und Kapitalismus abwechselnd gehasst und geliebt. Allende wollte in Chile durch die Kybernetik die Arbeiterinnen und Arbeiter befreien. Und später wurde sie von den Hippies beeinflusst und hat die Hippies beeinflusst. Kybernetik sagt fast niemandem was, der sich nicht mit den Themen beschäftigt im deutschsprachigen Raum. Aber Cyberspace, das kennen wir alle. Gleiches Wort. Und interessant an solchen Dingen ist eben, die so viel Einfluss haben, gerade im Silicon Valley. Und Technik ist ja immer Kultur beeinflusst. Was für ein Menschenbild steht dahinter? Wie sieht die Kybernetik den Menschen? Weil wenn ich weiß, wie das Menschenbild ist, kann ich darauf schließen, wie das Gesellschaftsbild sein soll. Und in der Kybernetik wird der Mensch als Transmitter gesehen. Der Mensch passt sich, wenn er richtig mit den richtigen Reizen angesprochen wird, seiner Umwelt an. Sein Verhalten ist beeinflussbar. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht, wie ich das sage, aber ich habe nicht so viel Zeit. Und überspitzt gesagt ist der Mensch eben einfach was, was man den richtigen Schlag geben muss und dann läuft er schon in die richtige Richtung. Und man kann sagen, dass der Mensch dadurch nicht als besonders frei, urteilskräftig oder ernst genommen wird. Und um noch ein vereinfachtes Gesellschaftsbild der Kybernetik zu geben, denn als Beispiel nochmal, weshalb ich das Menschenbild so wichtig finde, wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch des Menschen Wolfe ist und noch ein sehr schlechtes Wolfsbild dabei habe, weil Wölfe tatsächlich sehr, sehr soziale Tiere sind, dann muss ich eine Gesellschaft aufs Wolfsfallen bauen. Dann muss ich Menschen isolieren, dann kann ich sie nicht miteinander spielen lassen, weil ich denke, sie gehen sich gegenseitig an die Kehle. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Menschen von sich aus sozial sind, dann kann ich ihnen noch mehr Freiräume geben. Dann muss ich sie nicht ständig überwachen. Und in der Kybernetik ist das Gesellschaftsbild, das hat mal Eric Schmidt, der Ex-CEO von Google, gesagt, ja, aber es ist doch gar nicht schlecht, wenn Menschen geleitet werden und wenn Menschen wie Ameisen so Duftspuren hinterherlaufen, denn in Ameisenhaufen gibt es ja auch keinen Krieg. Das kann man so sehen, die Gedanken sind frei, aber man sollte sich überlegen, ob man unbedingt Produkte und gesellschaftliche Entwürfe von Menschen benutzen will, die das wollen. Alle, die das gerne möchten, können ja jetzt mit den Fühlern wackeln. Gamifizierte Methoden und das meiste des kommerziellen Internets hat zumindest mit Gamifizierung zu tun, sind Machtfaktoren. Wir haben natürlich auch gamifizierte Sachen, sowas wie Supercard, Payback, die bis ins analoge Leben hineingehen. Aber vor allen Dingen kann man sagen, dass dadurch, dass Gamifizierung, ohne dass den Testsubjekten mitgeteilt wird, dass sie die Regeln nicht kennen, dass man uns sozusagen kleine digitale Kekse vorlegt und wir wie eine sehr erfreute, hungrige Ratte diesen kleinen digitalen Keksen hinterherlaufen. Das sind Machtfaktoren. Und ich persönlich denke immer, ich möchte die Regeln kennen, bevor ich in das Spiel einsteige. Und kommerzielle Social Media sind komplett gamifiziert. Es sind Datensammelsysteme mit Manipulationsfunktionen. Und in dem starken Bereich wie sogenannte Social Media, unser Nachrichtenkonsum, unsere sozialen Kontakte und weitere Teile unseres Lebens dominieren, sollten wir ganz dringend darüber reden, wie viel Gamifizierung und wie viel Plattformen und generierte kommerzielle Social Media wir in unserem Leben haben wollen und wie viel Einfluss wir ihnen geben möchten. Denn Firmen und Staaten können diese Daten und diese Macht nur sammeln, wenn wir so viele Computer und Smartphones benutzen, ungeschützt, wenn wir als Menschen diese Daten ständig produzieren und freigeben. Wir schaffen sozusagen eine partizipative Mitmachtdiktatur, deren Grundlage wir anhand von Daten selbst produzieren. Und das mag ein interessantes Gedankenexperiment sein. Aber wie gesagt, vielleicht sollten wir mehr darüber überlegen, wo wir eigentlich mal hinwollen gesellschaftlich. Und nebenher sind die Herstellungsbedingungen für sehr viel der Digitalisierung und unsere Endgeräte grausam. Und anders als der Kapitalismus hat unser Planet eben und unsere Lebenszeit, die sind endlich, das kann nicht ewig abgebaut werden. Und jetzt habe ich nicht so viel Zeit, darauf einzugehen, aber wer etwas mehr darüber wissen will, über die Arbeitsbedingungen in China für unsere sogenannten Smartphones, dem sei Dying for an iPhone empfohlen oder Dagong Mei. Und dann wird eben gesagt, ja, China, die Überwachung, das ist ja auch schön hier, das ist schrecklich. Aber Die Frage ist, was wir jetzt gerade als Überwachung wahrnehmen, ob das spätere Generationen immer noch als Überwachung wahrnehmen. Denn so wie Kultur die Technologie beeinflusst, alle wissen jetzt, glaube ich, was Bias ist und weshalb Rassismus durch Algorithmen weitergegeben wird und Computerprogramme. Aber die Schwierigkeit ist eben nicht nur in China, sondern auch vermehrt in den USA, wenn wir Kinder schon von frühester Kindheit mit Kameras überwachen. Ne, im Bettchen, in der Spielecke und dann verbreiteter in den USA, aber auch in China, in der Kita, dass die Eltern von zu Hause mal gucken können, was die lieben Kleinen machen und sie auch Maßregeln dann für Sachen, wo das Kind gar nicht weiß, wieso wissen meine Eltern das, wieso können die das sehen. Naja, manche Eltern haben eh schon einen Gotteskomplex, das kommt dann vielleicht noch dazu. Wenn wir das haben, wenn wir eine Gesellschaft kreieren, in der Kindern ganz normal ist, dass sie ständig von Kameras überwacht und bewertet werden, dann ist eben die Frage, wie können wir denen klar machen, was ein Leben ohne Überwachung ist und dass ein Leben ohne Überwachungskameras über unseren Köpfen vielleicht gar nicht gefährlich ist. Wie können wir Kindern mit der derzeitigen Digitalisierung noch vermitteln, was Freiheit bedeutet? Und das können wir Kindern schon beibringen, dass es wichtig ist zu wissen, wo und von wem unsere Daten gespeichert werden, weil Daten Macht sind und über uns geben. Wir können ja nur so genau manipuliert werden im Internet, weil wir die Manipulationsfreigabe vorher schon oder die Grundlage mit unserem Datenkonsum selber gesetzt haben. Und wir müssen wissen, was aus diesen Daten generiert werden kann. Denn worüber man auch mehr mit Kindern, glaube ich, reden muss, mein Google ist nicht dein Google. Google gibt eben die Antworten aufgrund der Fragen, die wir vorher gestellt haben. Welche Informationen werden mir aus welchem Grund angezeigt? Wir hatten ja in den letzten Jahren ein Ereignis, das die Gesellschaft erschüttert hat mit Corona. Und es hat sich auch gezeigt, wie viel Daten inzwischen über sogenannte Social Media verbreitet werden, wie groß der Einfluss ist. Denn es haben sich Bewegungen gegründet, die lange nicht so gesehen wurden. Es gab den Sturm aufs Kapitol. Der Mensch trägt einen Camp Auschwitz-Pulli. Es gab den versuchten Sturm auf den Reichstag in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob Sie auch das Problem kennen, aber es sollen Leute gesagt haben, ja, aber wo sollen da denn Nazis sein? Wo hast du denn Nazis gesehen? Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland gibt es immer noch keine Kennzeichnungspflicht für Nazis. Und deswegen sieht man Nazis auf Bildern oft gar nicht, aber was man vielleicht sieht, sind ihre Reichsflaggen oder Reichskriegsflaggen. Daran kann man sie relativ gut erkennen. Und wir müssen uns einfach fragen, wohin unsere ständige Datenfreigabe führt. Wem wir Macht geben. Denn was sich in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, ist, dass sie in Abhängigkeiten führt. Wir werden immer abhängiger von Social Media, wenn wir die anderen Medien verhungern lassen zum Beispiel. Es ergeben sich unglaublich viele Manipulationsmöglichkeiten dadurch, dass wir ungeschützt im Netz sind. Und versprochen wird uns in Social Media Gemeinschaft, aber letztendlich werden wir vereinzelt. Und es wird ganz oft gesagt, ja, wir haben eben immer mehr Dinge, dass gesagt wird, ja, so schlimm ist es nicht. Aber inzwischen ist eben die Frage, die wir nachher diskutieren können, besitzen wir Maschinen, wie unsere kleine Streichelwanze, oder werden wir von Maschinen besessen? Unsere Gedanken, immer mehr von dem, was wir feststellen. Oder eben von denen, die die Maschinen und die Datenspeicher besitzen. Denn während der Corona-App-Diskussion in Deutschland war es zum Beispiel so, dass die Tech-Firmen sagen konnten, wieso diskutiert ihr über dezentral, zentral? Wenn wir das nicht auf unseren Geräten laufen lassen, dann bringt es euch gar nichts. Deswegen sagen wir ganz viel, wie es gemacht wird. Und China, Social Credit, dann wurde gesagt, das ist 1984, das ist Big Brother is watching you. Ich finde das den falschen Vergleich, denn in dem Buch 1984 geht es ja um Angst, um Terror, um Druck. Und ganz viele Diktaturen können ein Lied davon singen, dass Menschen auf Druck eine Zeit lang vielleicht ganz gut reagieren, aber dann umso unangenehmer. Menschen können auch sehr stark beißen, wenn sie getreten werden. Und deswegen glaube ich, wenn wir uns damit beschäftigen, vielleicht sollten wir eher auf ein anderes Buch gucken, nämlich Brave New World, Schöne neue Welt. Denn das ist eher das, worauf wir hinauslaufen. Die Leute sind bespielt, sie haben Freude, es ist eine Gesellschaft, die auf ganz starken Hierarchien beruft und die Leute haben eine Droge, nämlich Soma. Die macht sie glücklich, die lässt sie Sachen vergessen und wir haben ja auch ein bisschen Soma. Wir haben soziale Medienalgorithmen. Das heißt, worüber habe ich versucht, in dem ganzen Zusammenhang von Scoring und Social Credit zu sprechen, über die Auflösung der Privatsphäre. Denn das, was so wahrgenommen wird als Wolke, auf der wir schweben, eigentlich ist ein Kennzeichen von freieren Gesellschaften der Schutz der Privatsphäre. Das wurde uns nie geschenkt, das haben Leute erkämpft. Dass weder der Staat, noch die Kirche, noch der Fürst, noch sonst irgendjemand wissen darf, was wir denken. Dass die Gedanken frei sind. Und Verhaltensbeeinflussung, weil Gamifizierung immer Verhaltensbeeinflussung ist. Und die Machtverschiebung, die wir machen, indem wir Daten an andere weitergeben. Und über Menschenbilder. Egal, worum es geht, wenn jemand nicht sagen will, was seine Menschenbilder sind, sollten wir Abstand nehmen. Und über diese Gesellschaft, weil Gesellschaft ist mehr als die Ansammlung von Smartphones auf einem bestimmten Platz auf Google Maps. Und eben über Daten. Daten sind unglaublich wichtig geworden. Und wer sie besitzt und wer was mit ihnen machen darf. Denn Daten sind Macht. Und Datenproduktion kann uns und anderen schaden. Ein Bild von einer Demo vor der russischen, chinesischen, schweizerischen, portugiesischen Botschaft kann jemanden sehr schaden und dessen Familie oder Freundeskreis zu Hause. Und wir werden in immer mehr Abhängigkeiten geführt, denn ne, kein Internet, schon viele Probleme. Es hat sich letztes Jahr gezeigt in Deutschland bei der Katastrophe im Ahrtal, ja, es ist schön, wenn es keine Sirenen mehr gibt. Weil die Frage ist, ob diese App funktioniert mit dem Katastrophenschutz und ob das Handy geladen ist und so weiter. Sirenen hätten Menschenleben retten können. Und egal, wie man sich jetzt fühlt über diesen Staat oder über andere, Regierungen kommen und gehen, Daten bleiben bestehen. Das Gleiche gilt für Firmen. Elon Musk, Twitter ist ein Beispiel. Aber was Regierungen angeht, ein Klimaforscher, Anders Levermann, hatte letztens im deutschen Radio gesagt, man solle sich nicht so sicher sein, wenn die Klimakrise stärker wird. Geht er davon aus, dass nur noch wenige Rechtsstaaten existieren werden. Und als Politikwissenschaftlerin kann ich eine Garantie geben, bisher ist jedes politische System untergegangen. Man muss nur ein wenig warten. Und ich glaube, wenn Leute sagen, ja, China, China, ja, wir können uns entscheiden, ob wir in der Zukunft Nutzerinnen und Nutzer sein wollen oder Mitbestimmende. Wir müssen das entscheiden. Mitbestimmende heißt halt, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr mitarbeiten müssen. Aber es ist ja auch interessant, dass man Userinnen und Usern im Deutschen sagt, für Drogensüchtige und für Leute, die die Technologie nutzen. Und wir müssen eben aktiv sein. Wenn wir so ein Verhältnis zur Gesellschaft haben oder zur Digitalisierung, ja, läuft alles irgendwie schlecht, ein bisschen motzen und doch mitmachen, das bringt halt nicht so viel. Also außer denen, die die Macht haben und ausbauen. Und ich glaube, es wird immer so viel über Effektivität gesagt und Geschwindigkeit, Effektivität und Geschwindigkeit sind philosophisch gesehen nichts. Man kann auch effektiv gegen die Wand fahren oder besonders schnell, was ich nicht besser finde, sondern eben über Muße und Autonomie reden. Autonomie, da hat man ja über den Putin dann wieder was drüber gelernt. Aber über Muße, das ist ein schönes Wort. Wieso reden wir nicht mehr darüber? Denn wir haben begrenzte Lebenszeit, vielleicht nutzen wir sie mal für schöne Dinge. Und dass wir nicht über ein effektives Leben reden, sondern ich würde gerne über ein gutes Leben reden. Und über ein gutes Leben für möglichst viele. Denn wir leben auf einem äußerst sympathischen Planeten und wir sind gerade dabei, ihn komplett zugrunde zu richten. Und ich glaube nicht, dass elektrische Autos die Welt retten, sondern nur die Autoindustrie. Und wenn jemand von autonomen Autos träumt, dann sage ich immer, ja schön, dann machst du noch eine Waffe drauf, dann hast du einen autonomen Panzer. Denn ganz viele Sachen, die uns aus wahnsinnigem Fortschritt gezeigt werden, sind auch wahnsinnige Fortschritte für die Kriegsführung. Und ich finde autonome Panzer nicht sympathischer als analoge. Und die Digitalisierung frisst wahnsinnig viel Ressourcen und Energie. Kätzchenvideo kills the climate. Also die Digitalisierung wird uns bestimmt nicht retten. Aber wir können das immer noch selber machen. Wir können gleich in der Diskussion damit anfangen und vielleicht etwas machen, was wir jetzt noch machen können. Wir können ganz schön zappeln noch in unseren Ländern. Und eine chinesische Kollegin hat mal auf einer Diskussion gefragt, wieso sagt ihr alle in China, hätten die Leute, macht ihr doch jetzt mal was. Denn vielleicht können wir in China gar nicht mehr so viel machen. In China gab es jetzt Proteste, das ist von einem Künstler namens Rika Choi. Denn Menschen haben immer wieder den Instinkt, ihre Gesellschaft zu verbessern. Und solange das möglich ist, finde ich, sollten wir es einfach versuchen. Das war es soweit von mir. Ich habe leider meine Notizen wieder ignoriert, aber ich hoffe, es war trotzdem ganz gut. Und gleich kann es Verbesserungsvorschläge geben. Und ich freue mich auf die Diskussion. Und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Danke. Magst du schon weiterreden oder soll ich mal das Publikum fragen, ob sie alle die Ringe auf ihr Uhr heute geschlossen haben und genug Stehzeit gehabt haben? Und was gibt es noch so für Gamified-Tagesspielchen?
Gamified alles.
Nein, gerne Publikum, wenn ich jetzt wieder zuhören. Gerne Publikum, dann kann ich zwischendurch einen Schluck trinken.
Nein, man hört dich nicht.
Gerne Publikum, dann kann ich trinken.
Es haben sich nicht so viele gemeldet, als ich sie gefragt habe.
Nimmt man einfach alle, die sich nicht gemeldet haben.
Hätte ich jetzt bei dieser Runde auch nicht erwartet, dass da alle die Ersten sind, die aufstehen bei dieser Frage.
Ich habe ganz viele Kommentare gehört, vielleicht können die Leute ja was sagen.
Eine kurze Frage, wir haben jetzt bei Gamification immer über Belohnungssysteme gehört, aber was ist zum Beispiel mit Bestrafungssystemen? Ist Bestrafungssystem einfach das Weglassen von Belohnung oder ist das ein bisschen mehr? Jetzt klar, es gibt Konsequenzen, wenn man etwas nicht mitmacht, dass man zum Beispiel eine Demo gefilmt wird etc., aber gibt es sonst auch Bestrafungssysteme im Gamification?
Die Strafe in der Gamifizierung ist, dass die Belohnung ausbleibt. Also das sieht man zum Beispiel, das Beispiel bei Instagram postet jemand, so und so oft, kriegt so und so viel Herzchen dafür und dann gibt es ein Bild, da gibt es eben nur 3 Herzchen für. Und das ist das, wo die Leute dann, ohne es zu merken, weshalb, rappelig werden und überlegen, wieso. Oder man hat jede Woche 20 Follower, dann kriegt man eben auf einmal eine Woche überhaupt keinen oder nur 15 und dann wird es auf einmal dieses, okay, was muss ich ändern? Das ist auch dieses Phänomen, dass Leute dann immer weiter ihre Bilder verbessern, überarbeiten, weil sie denken, das muss oder was Krasseres posten. Das ist einfach dieses, sobald die Belohnung fehlt, fehlt das Endorphin und das fehlt dann dem Körper. Also es ist tatsächlich eine körperliche Abhängigkeit, die entstehen kann. Ja. Und dadurch, dass die Leute die Regeln nicht genau kennen, also der Algorithmus wird ja nicht gesagt, versuchen wir so ein bisschen alle Möglichkeiten, ob das jetzt noch wirkt, könnte das noch sein, muss ich öfter posten. Und das heißt, wir produzieren, eine Forscherin nennt das, wir sind sozusagen das Produktionsvieh, das sich dann noch mehr anstrengt, um an den Keks zu kommen.
Test. Was mich so wundern nimmt, ist, also ich meine, diese ganzen Medien und auch so Gratiszeitungen, die sind ja gratis wegen der Werbung und den Daten. Wenn man jetzt aber irgendwie alles mit Paywall umgehen würde, dann würde wir einen Teil der Gesellschaft ausschließen. Und ich mich so ein bisschen frage, wie kann ein Internet aussehen, wo nicht die ärmeren Schichten ausgeschlossen werden? Oder besser formuliert, wie machen wir eine Internetinfrastruktur, wo wir nicht mit unseren Daten zahlen, aber es auch benutzen können, wenn wir arm sind?
Da wäre ja eine Methode sowas wie die Bibliothek, dass man über einen Bibliotheksausweis, einen digitalen, tatsächlich dann Zugriff hat, indem man ein Sozialticket für Medien hat, dass man dann Medienzugriff bekommt. Das wäre eine Sache. Ich finde halt auch, ich verstehe Paywalls absolut. Aber wenn ich mir angucke, wo viele Zeitungen, die sehr angesehen sind, wenn ich mir angucke, was für Partnerinnen und Partner im Digitalen, die haben, und dazu gehören dann diese ganzen Spionagevereine, dann finde ich das auch nicht besser und denen will ich dann auch nicht meine, also besonders muss man dann eine Kreditkarte haben, dann ist die Frage, will ich denen die Kreditkartendaten geben, will ich denn entanonymisiert da tatsächlich was heben? Deswegen fände ich es sowieso sehr angenehm, wenn man sozusagen einfach am Kiosk für Bargeld einen Medienpass kaufen könnte und dann sagen könnte, da sind 15 Stutz drauf und dann nehme ich halt pro Artikel einen Stutz oder wie viel das kostet und dann kann ich ja anonym den Artikel nutzen, über meine Prepaid-Karte sozusagen. Und anderes, Bibliotheken haben Sozialtarife, dass man eben sagt, wenn man sozusagen seine Bibliothekskarte nimmt, dann hat man einen Code für alle Leute aus der Stadt zum Beispiel und dann kann man damit Zeitung lesen oder Filme gucken, ins Kino gehen sozusagen. Weil auf alle Fälle sollte man Leute nicht ausschließen, die weniger begünstigt im Kapitalismus sind.
Aber vielleicht dazu eine Anschlussfrage, wenn ich darf. Also das klingt ja so, als ob heute dadurch, dass die Dienste umsonst sind, es keine Benachteiligung und Diskriminierung gibt, also zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Und kannst du dazu was sagen? Also wie, vielleicht so unter dem Stichwort Automatisierung von Ungleichheit oder von Benachteiligung?
Es ist ja schon mal die Frage, was für ein, also A, muss ich ja erstmal Interesse daran haben an diesem Medienkonsum. Ich muss, also das war oft, wenn Leute gesagt haben, ja, aber in China schaffen die Leute es gar nicht, auf Medienseiten zu kommen. Ja, in China konnte man im Internet früher schon so viel zocken, dass die Leute oft gar nicht drauf, ne, wenn man so viel zocken kann, wieso soll man dann Zeitungen lesen in der Zeit, wo alle Leute um einen herum im Internet wahnsinnig viel Spaß auf Computerspielen haben. Und Ungleichheit wird in Deutschland zumindest vererbt. Soziale Ungleichheit, es wird das durch das Schulsystem zementiert und Medienkonsum kommt an der Schule wenig vor und wenn dann vielleicht, ja, Computerspiele sind böse, was bei Jugendlichen nicht besonders gut ankommt. Und in der Digitalisierung wird Ungleichheit weitergegeben. Und allein die Ausrüstung mit den digitalen Mitteln müssen ja da sein. Was ich halt schade finde, wenn Eltern zum Beispiel über die Smartphones oder Tablets Medien konsumieren, hat das Kind überhaupt keine Chance, die Zeitung mal zu lesen. Es gibt keine Zeitung, die physisch umherliegt.
Also gibt es auch Benachteiligungen durch das Scoring-System oder durch das Sozialkreditsystem zum Beispiel?
Du meinst in China oder hier?
Beides, hier.
Ja, würde ich sagen, auf alle Fälle, weil natürlich wird auch, also es werden ja verschiedene Daten genommen und natürlich kann das Scoring-System, es wird bewertet, was wir alles im Internet machen und wo wir vorbeischauen und das kann auf alle Fälle zu Diskriminierung führen. Und besonders ist die Sache, wenn wir gar nicht wissen, dass wir gescored werden. Kids können ja auch irgendwas im Internet anklicken, was dann mit einfließt. Die Schwierigkeit ist eben immer, wenn es Datensammlungen gibt, auf die wir keinen Einfluss mehr haben und auf die wir uns nicht mehr, da können wir es dann ja auch nicht mehr korrigieren lassen. Also wenn ich in der Zeitung etwas lese und das ist falsch, dann kann ich mich an die Redaktion wenden. Beim Scoring weiß ich gar nicht, was da ist. Und die Digitalisierung hat bisher meines Wissens nicht mehr Gleichheit herausgebracht. Aber da werde ich gerne ergänzt.
Ist. Genau, wegen China gibt es eigentlich zwei Beispiele. Also ich meine, VR-China wäre so ja das Negativbeispiel, aber Taiwan scheint das eher öffentliche Daten zu meinen, um irgendwie sinnvolle soziale Sachen zu machen. Aber ich würde eigentlich gerne von diesem VR-China-Bashing wegkommen und die EU angucken. Also es gab ja mal dieses INDECT-Projekt von der Europäischen Union, FP7, Forschungsraum Programm 7. Weißt du da, ob es Tendenzen gibt, diese 130 Papers, die da entstanden sind, irgendwie in die Praxis umzusetzen? Also weil man wollte da quasi holistisch ein System errichten, wo alle Daten zusammenfließen, um Gefahren für Citizens in urban environments irgendwie
Bei INDECT bin ich gerade leider nicht auf dem Stand.
Okay, ja, ist abgeschlossen, aber es liegen jetzt einfach Ergebnisse vor und vielleicht kann man so salamitaktikmäßig das nach und nach umsetzen, aber okay, dann müssen wir das halt anders anschauen. Ja.
Ja.
Ich habe gerade noch so einen Gedanke dazu. Ich finde es eigentlich von Grund auf schon faszinierend, dass überhaupt überwacht wird, weil wenn man es so objektiv betrachtet, denke ich, ist diese Überwachung ja ein sehr ineffizientes System und dazu noch fehleranfällig. Ich denke zum Beispiel an das Thema Homeoffice jetzt gerade. Und zum Beispiel in meinem Arbeitsumfeld merke ich, dass die Leute produktiver sind, in der Regel im Homeoffice sogar. Und dann habe ich gerade wieder einen Artikel gelesen, dass in den USA ein erschreckend großer Anteil der Unternehmen aber versucht, unter der Hand zu Statistiken zu erheben, wie produktiv die Mitarbeitenden sind und einen quasi so auszuspionieren. Und ich sehe da gar keinen Sinn drin, das zu machen. Und das Gleiche ist, ist zum Beispiel, wie man in Deutschland das sieht, mit der NSU oder so, dass das große rechte Terrornetzwerke trotzdem auch beim Verfassungsschutz durchs Netz gehen, dass es da nichts bringt. Und trotzdem scheint es so eine Konstante zu sein in der menschlichen Gesellschaft, dass immer wieder versucht wird, diese Überwachung zu machen. Und das verstehe ich nicht so richtig und es ist ja auch nicht alternativlos. Wenn ich jetzt denke, das Internet wurde halt so designt, Tim Berners-Lee dachte ja noch an andere Arten von Links, wo das gar nicht zu ermöglichen, denn war über den Mosaic-Browser die Entscheidung ja eher, so wie ich das sehe, halt unbedarft, dass man einseitige Links zulässt und nicht beidseitige. Irgendwie erscheint mir das halt von Grund auf schon nicht alternativlos, so als Anregung.
Ja, das hat ja auch wieder mit dem Menschenbild zu tun. Wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch ohne Tritte und ohne Peitsche nicht arbeitet, das ist ja auch so ein bisschen was im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert wird, wo dann gesagt wird, wo eben die verschiedenen, für mich stehen da die verschiedenen Menschenbilder. Auf der einen Seite denken Leute, Menschen sind sozial und Menschen wollen was machen. Das sieht man ja auch in den ganzen ehrenamtlichen Sachen. Also zum Beispiel Chaos Computer Club wird ja auch nicht dafür bezahlt, dass sie ihre Arbeit machen. Oder hier ne, die anwesenden Digitale Gesellschaft oder GI, da wird man ja auch nicht bezahlt, um Mitglied zu werden. Im Gegenteil, man muss sogar noch zahlen, um dabei zu sein. Und tatsächlich gibt es ja sehr viel gesellschaftliches Engagement. Und vor unserer Gesellschaft gab es schon sehr viele andere Gesellschaften. Wir wissen extrem wenig zum Teil über Gesellschaften, die keine Schrift hatten. Aber wenn man schaut, im Protestantismus gibt es die Aussage, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und wenn davon ausgegangen wird, dass Menschen ohne Druck nichts tun, dann werde ich immer Systeme, selbst wenn sie viel Energie kosten, werde ich Systeme errichten, die überwachen und sehr viel Energie kosten. Also allein Überwachungskameras immer in Betrieb zu halten. Aber wenn ich natürlich davon überzeugt bin, dass der Mensch so ist, werde ich immer subjektiv irgendwelche Beweise finden, die das sagen. Weil Homeoffice ein wichtiger Beitrag, weil das ja auch nicht nur, dass Leute mehr arbeiten, weil es ja nicht mehr diese sozialen Momente gibt, dass man sich einen Tee kochen geht und dann trifft man die Kollegin eigentlich, die wichtig sind für eine Firma, weil eventuell sagt dann die Kollegin aus der Buchhaltung, hey, damit wir das jetzt nicht 10-mal machen müssen, wenn du das jetzt hier ankreuzt, dann ist alles erledigt. Aber sonst auch die Tendenz, dass gesagt wird, ja, ist ja kein Problem, wenn du Kinder hast, du kannst ja deine Kinder im Homeoffice betreuen, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil Käfighaltung für Kinder ist gar nicht so einfach und auch gar nicht so legal. Und, oder auch die Tendenz gesagt wird, oh nein, du bist krank, das ist ja total doof, nein, machst du halt Homeoffice, ne? Das heißt, die Leistungsgesellschaft klettert ja eh immer weiter in unsere Sachen rein. Und was ich erschreckend fand von Universitäten, die freie Wissenschaft, dass dann gesagt wurde, ja, wenn ihr Prüfungen schreibt, müsst ihr euch sämtliche Spionageprogramme auf den Rechner machen. Ihr müsst halt auch ein Apple haben oder ein Microsoft, weil für Linux haben wir die Überwachungssysteme überhaupt nicht. Und deswegen müsst ihr das installieren. Und statt zu sagen, okay, wir machen offene Bücherklausuren, wir müssen dann eben was ändern, das gesagt wurde, hier, ihr müsst sämtliche Überwachungssachen runterladen. Oder wenn man jetzt verreisen will, in welches Land kommt man ohne Smartphone, weil man sich irgendwelche Überwachungs-Apps, jetzt Katar, ne, musste man verschiedene Apps runterladen, um reinreisen zu können.
Ja, ich finde es ja faszinierend. Ja, lass mal noch schnell. Sorry.
Du hast die wichtige Frage gestellt, wieso machen die Leute überhaupt mit? Und in der Schweiz gab es ja die Fischen-Affäre, da, sag mal, 30.000 Leute Demo auf dem Bundesplatz, die Datensammlung wurde gestürmt, das Gebäude des Geheimdienstes wurde gestürmt und die Daten rausgeschmissen. Heute irgendwie nicht vorstellbar und irgendwie Endorphine sind wichtig, aber ersetzbar. Aber für mich stellt sich die Frage nach dem sozialen Ausschluss. Also nicht Teil dieser sozialen Medienwelt zu sein, heißt, brauchen wir Parallelgesellschaften ohne das, die einen positiven Effekt aufeinander haben können, neues Gemeinschaftsgefühl bilden können, weil man fühlt sich ja dann doch ausgeschlossen, wenn man auf den 1000 Plattformen und den 1000 Gruppen irgendwie nichts mitkriegt und die haben eine Party und ich weiß nichts von.
Ja, das ist tatsächlich was sehr Perfides, wenn erstmal so und so viele Leute auf der Plattform sind, ist man halt die Person, die Außenseiterin ist, wenn man nicht da ist. Mir wird auch immer wieder gesagt, das ist total karrierefeindlich von mir, dass ich nicht auf Social-Media-Plattformen bin. Aber das ist dann immer, wenn ich dann frage, und was fanden Sie so schön an den AGB, dass Sie da mitmachen? Das ist auch nicht karrierefördernd. Nein, das ist sehr schwierig. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist es wichtig, ein anderes Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und was du auch gesagt hast mit der Affäre, da haben sich Leute im realen Leben zusammengefunden und haben etwas gemacht und haben sehr viel bewirkt dadurch. Und auch das hat ja ein Gemeinschaftsgefühl gegeben. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen wieder Gedanken entwickeln, dass es eine andere Gesellschaft gibt, weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass Leute sagen, es ist doch eh schon zu spät. Und ich habe mich eine Zeit lang sehr viel mit Counterinsurgency oder mit Aufstandsbekämpfungsstrategien beschäftigt. Und da ist eine der besten Methoden, um Aufstände zu verhindern, ist den Leuten klarzumachen, dass es zu spät ist. Weil A, kann man jetzt nichts mehr machen und B, hätte man ja früher was machen können. Das heißt, man ist auch noch schuld, selbst schuld, dass man in der Situation ist. Und ich glaube, es war noch nie zu spät. Und ich glaube, wir brauchen diese positiven Bilder und die zu entwickeln, wäre halt interessant, weshalb es eben auch ohne Social Networks geht. Weshalb man analog zusammenfinden kann. In China haben sie es geschafft, auf die Straße zu gehen mit den weißen Blättern. Natürlich war da auch digital dabei, aber auf der Straße, digitaler Protest ist nett, aber kann ausgeblendet werden. Reale Dinge sind ganz anders und besonders dieses Gemeinschaftserlebnis ist, glaube ich, unglaublich wichtig für Gemeinschaften. Gemeinschaftserlebnis für Gemeinschaften. Aber tatsächlich, dass man wieder mehr zueinander findet. Und ich glaube, wir brauchen Gedanken, wie Gesellschaft vielleicht ohne Social Media aussehen kann oder generell, wie wir leben wollen auf diesem Planeten.
Ja, es ist gerade ein schöner Übergang. Eben, du beziehst dich darauf, dass die Gesellschaft als solche natürlich auch eben in der realen Welt irgendwie existieren soll. Auch eben, weil wenn man krank zu Hause ist, dann nützt es nichts, wenn ein sozialer Medienkontakt irgendwo auf der anderen Seite der Welt bereit wäre, etwas zu essen zu bringen. Aber jetzt auch, können wir, was die sozialen Medien oder grundsätzlich unsere Digitalisierung betrifft, vielleicht auch etwas tun, um die Zukunft der Menschheit, der Gesellschaft zu fördern?
Ich glaube nicht die kommerziellen. Weil die kommerziellen sind einfach dafür gemacht, um Einfluss zu nehmen. Ich meine, es ist ja interessant, Twitter zum Beispiel, wenn ich mich nicht ganz irre, wurde für Demonstrationen entwickelt, bevor es kommerzialisiert wurde, weil man ganz schnell Informationen über Punkte der Polizei austauschen wollte. Ich finde es sehr schön, wie du das gesagt hast, weil eine Freundin von mir sagt immer, solange Facebook mir keine Suppe kocht, wenn ich krank bin, werde ich keine Minute meines Lebens damit verschwenden. Wir sind tatsächlich abhängig von sozialen Netzwerken und sie haben uns den Namen geklaut. Und allein dafür, finde ich, sollten wir ihnen vielleicht mal vorbeischauen und sagen, was wir davon halten, ganz physisch. Denn soziale Netzwerke brauchen wir und unsere Gesellschaft, also im Kapitalismus ist Soziales ja eher auf Frauensache und unbezahlt. Aber wir sind abhängig davon und wir werden alle irgendwann jemanden brauchen, der für uns sorgt. Und ich glaube, das digital zu organisieren ist... wird nicht gut ausgearbeitet werden, weil tatsächlich brauchen wir Verlässlichkeiten. Und im Digitalen lernen wir eher, unverlässlich zu sein oder einfach nur zu klicken. Ich halte auch Klicktivismus, also Aktivismus, der sagt, wir müssen, ne, wir können klicken Sie hier, wenn Sie für das Gesetz, gegen das Gesetz, für Tiere, gegen Tiere sind. Ich halte das für nicht die gleiche Politik, wie in Arbeitsgruppen zu sein oder auf einer Demonstration. Weil es eine Simulation ist von politischer Beteiligung. Und ich glaube, wir brauchen reale Netzwerke, die uns Suppe kochen. Und von denen aus können wir gucken, wie wir dann weitergehen mit den Leuten auf der anderen Seite der Welt. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal diese 5, 6 Leute mindestens, die uns auch weiterhelfen, wenn haben wir ein halbes Jahr Hilfe brauchen, und zwar richtig Hilfe. Und wer die hat, kann sich glücklich schätzen. Und ansonsten müssen wir uns die noch suchen.
Aber liegt nicht genau hier die Schwierigkeit, also wir nennen das so Social Media, soziales Netzwerk. Aber letzten Endes ist es eigentlich ja nur ein Tool, das ganz viel mitverdient und mitspielt. Aber eigentlich ist es letzten Endes nur unser Weg, der Weg, mit dem wir heute unsere sozialen Kontakte prägen, weil am anderen Ende des Facebooks, des WhatsApp, des weiß nicht was, sitzt ja dann auch wieder eine Person, mit der ich interagiere. Also ich interagiere ja nicht mit dem Computer.
Na schon mit dem Computer, durch den Computer.
Durch den Computer mit der Person, ja. Wir können
ja Briefe schreiben oder anrufen oder bei den Leuten vorbeifahren. Das geht ja auch.
Genau. Aber so gesehen ist das Social Media ja nur das Briefpapier.
Jein, würde ich sagen, weil wenn ich dir einen Brief schreibe, dann kann ich den zwar kopieren und schicke den dann noch Andreas und ganz viele andere Leute, aber es ist eigentlich eine eher exklusive Kommunikation. Wenn ich telefoniere, ist es eine exklusive Kommunikation. Wenn ich einfach ins Internet poste, ist es etwas anderes. Und ich glaube, uns wird damit suggeriert, wir könnten 1000 Freundinnen und Freunde haben. Niemand hat Zeit für 1000 Freundinnen und Freunde. Wenn ich wirklich eine Freundschaft habe, dann braucht die Zeit und diese Exklusivzeit, wenn wir telefonieren, wenn wir schreiben, das ist was sehr Wertvolles. Und ich habe eben nur 24 Stunden am Tag und keine Ahnung, wie viele Jahre auf diesem Planeten. Aber dass Kommunikation etwas Wertvolles ist und eigentlich sehr bindend sein kann. Kommunikation kann natürlich sehr entzweien, aber es kann auch sehr verbinden. Und was ich interessant finde, sind Tutorials. Dass man, klar, man kann sich Erklärvideos im Internet angucken, aber auf der anderen Seite, für soziale Beziehungen ist Hilfefragen total wichtig. Wenn ich jemand um Hilfe frage, wenn ich sage, hey, kannst du mir helfen? Dann kann das natürlich total nervig sein, wenn ich dich jede Woche frage, ob du mir einen Schrank die Treppe hochtragen hilfst. Aber es ist auch eine Wertschätzung. Wenn ich frage, kannst du mir das erklären, ist das meine Wertschätzung an dich, weil du mehr weißt? Oder weil ich vermute, dass du mehr weißt? Und es ist sozialer Kit, den wir zum Teil weggeben. Klar, es ist auch saupraktisch, wenn ich mir die Anleitungen runterladen kann, wie ich den Vergaser in einem Auto, das kaum jemand kennt, das ist toll, dass ich das kann. Aber auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch eine total spannende Reise zu gewesen, von Mechanikerin zu Mechanikerin mich durchzufragen, wo das ist und vielleicht jemanden kennenzulernen, der genau die gleiche Karre hat und genau das gleiche Hobby an dieser verdammten Karre rumzuschrauben. Also es ist eine offene, eingehende Kommerzialisierung dann eben auch, weil die Klicks geben dann wieder Geld an die Plattform.
Genau, um noch ein bisschen auf das zurückzukommen, kurz, was du gesagt hast, also was die Frage ist, ja, wie kommen wir hier wieder raus? Also die Antwort wäre, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, jahreszeitlich bedingt, sage ich jetzt, schreib eine Weihnachtskarte statt eine SMS. Erstens, die muss man vorhanden schreiben, man hat Zeit, man schreibt sie nur den wichtigen Freunden und die Neujahrs-SMS, weiß nicht, welche Messaging-App ihr verwendet, schreibt ihr einmal, dann lang mit dem Finger drücken, Copy, Paste und einmal durch das ganze Adressbuch.
Ja, und das ist ja auch, also auch das kostet Energie. Also das ist ja auch SMS, es sind ja gar nicht mehr SMS, auch E-Mails und so weiter, das ist alles Energie. Das ist ja so ein bisschen, als muss ich die Heizung aufdrehen oder würde Holz hacken müssen für den Ofen. Ich überlege mir sehr viel mehr, wie warm das Zimmer ist und wie lange ich dusche, wenn ich einen Badeofen feuer, als wenn ich sozusagen den Boiler ein bisschen hochdrehe. Und ich glaube eben, dass Social Media leider dazu führt, dass wir soziale Netzwerke, analoge, nicht mehr so schätzen. Und das sehe ich für die Gesellschaft als sehr schwierig an. Denn immer auch im Hinterkopf dieses, naja, vielleicht wird es ja gesellschaftlich auch unangenehmer. Und wenn sämtliche Überwachungsmaßnahmen genutzt werden, um uns voneinander zu trennen und so, was machen wir denn dann? Schreibe ich dann eine Signal an alle Leute? Habe ich die Zeit noch? Und das ist eben für mich eine große Frage. Wie gehen wir damit um?
Ich wollte eigentlich ein bisschen darauf hinaus, auf die Frage, wie kommen wir ein bisschen aus dem aktuellen System heraus? Hast du da noch etwas dazu? Oder hast du eine Idee? Wie wir unser Streichelgerät, oder wie du es gesagt hast, da ein bisschen weniger oft brauchen könnten, um trotzdem ein gutes Leben zu haben, was auch immer wir heute als gutes Leben bezeichnen.
möglichst Dinge benutzen, die aus der ehrenamtlichen Arbeit eben kommen und nicht aus der kommerziellen. Aber eben auch ganz zu überlegen, was ist meine Lebenszeit, was ist mir das wert? Wie viel Zeit will ich am Tag von meiner Lebenszeit auf bestimmten Plattformen verbringen? Weil die Lebenszeit kriege ich nicht zurück. Selbst wenn ich Instagram verklagen würde, würde ich ja keine Lebenszeit von denen kriegen. Und dieses Copy-Paste funktioniert halt bei Textnachrichten, aber irgendwie nicht bei Lebenszeit. Ja. Ich glaube, das wäre so eine Sache, wo ich denke, vielleicht hilft uns das so als Richtschnur. Und ansonsten eben Banden bilden, weil wir brauchen Leute um uns rum. Egal, ob es mal zum Spaß haben ist oder zum tatsächlich was Neues aufbauen, zum Zusammenleben. Oder weil man einfach nicht ständig auf seine eigenen Kinder aufpassen will. Es ist total praktisch, dass wenn andere Leute das auch mal übernehmen. Oder weil man einmal im Monat mit einem Hund spazieren gehen will. Aber eben auch, was ist, wenn es mir nicht gut geht. Und auch vielleicht länger.
Aber das ist ja ein sehr persönliches Vorgehen, beziehungsweise das beruht eigentlich darauf, dass du Menschen bewusst machen kannst, was Gamifizierung zum Beispiel ist und dass sie dann verstehen, okay, das passiert mit mir, da wird versucht, mich zu manipulieren. Und in dem Moment, wo mir das bewusst wird, wo ich das verstehe, kann ich mich dann dagegen wehren. Dafür sind ja aber nur sehr wenig, also da ist ja nur eine begrenzte Anzahl der Leute ansprechbar. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie gehen wir politisch-gesellschaftlich damit um? Also ich habe mal ein Interview gelesen mit diesem Historiker, dem Harari, und dem Tristan Harris, der ja so an manipulativen Designs gearbeitet hat, ich glaube bei Google. Der dann so vom Saulus zum Paulus geworden ist und heute auch sehr stark, also zum Beispiel gegen soziale Medien und gerade Facebook argumentiert. Und die beiden haben gesagt, wir gehen eigentlich von einem Menschenbild aus, das aus dem 18. Jahrhundert stammt, das aus der Aufklärung. Der Mensch ist ein rationales Wesen, er bildet sich eine Meinung, völlig unabhängig und objektiv und kommt dann zu Entscheidungen, die seinen Interessen entsprechen. Und das sehen wir eigentlich, das trifft für viele Menschen und für ganze Gesellschaften gar nicht zu, sondern Menschen werden eben manipuliert und sie lassen sich manipulieren. Und jetzt ist das eine, dass man für sich sagt, okay, was ist das bei mir auch der Fall und wo passiert es und was kann ich dagegen tun? Aber was machen wir auch, was können wir auch tun dafür, dass andere Menschen oder ganze Gruppen nicht mehr manipuliert werden. Also eben damit solche Sachen wie der 6. Januar oder so nicht mehr passieren.
Ich glaube, das eine, worüber wir gerade geredet haben, war sozusagen die Individualebene und das andere ist als Individuum, das ist schön, wenn ich das mache, aber es geht ja auch noch das System und in den Politikwissenschaften lernt man von Anfang an, wer hier Politikwissenschaft studiert, kennt das. Es gibt die Individualebene, die Akteursebene und die Systemebene. Und viele Leute sagen ja auch, wir können es boykottieren. Und ich denke mal, naja, Boykott, das interessiert die meisten Leute überhaupt nicht, wenn ich da persönlich keine Haarmilch mehr kaufe oder sowas oder Facebook nicht benutze. Facebook sammelt ja trotzdem Daten. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir mit diesen Einstellungen uns zusammenschließen. Dann wären wir schon mal auf der Akteursebene, um auf der Systemebene Eindruck zu hinterlassen und die Systemebene zu ändern. Denn das ist das, was sehr interessant ist. Systemebene ist China übrigens auch interessant, weil China versucht auf den Ganzen jetzt ohne China-Bashing, sondern einfach nur, ich finde viele Sachen aus den USA auch nicht besser als aus China, aber China versucht schon seit Jahren auf den Internetgremien, wo die Entscheidungen getroffen werden, wie soll denn, ne, was, wie soll Hardware und so weiter, da gab es die Idee von China, dass man eben eine persönliche IP-Adresse bekommt. Und das ist eben dann die Systemebene ganz, ganz oben, weil wenn das entschieden wird, dann können wir ja noch so viel boykottieren, das interessiert dann keine Maus mehr oder keine Skinner-Ratte, was wir tun. Ich glaube, individuell können wir vorreichen, aber wir müssen unbedingt auch gucken, was wir als Akteure sein können. Ich meine, ihr seid beide in Gruppen organisiert. Und wie wir das machen können, dass wir auf eine Systemebene kommen. Denn wenn wir einfach weiter, das wird uns ja gesagt, ne, guck, dass du im Esoterischen wird gesagt, guck, dass deine Schwingungen stimmen. Im Quantified Self wird gesagt, guck, dass dein Puls immer stimmt oder guck, dass dein Credit Score immer stimmt. Aber das ist hier alles nur Individualebene. Wenn wir wirklich was ändern wollen, müssen wir von der Individualebene, die ist wichtig für uns, die ist wichtig für unsere Ausgeglichenheit und dafür, dass wir eben noch versorgt sind, wenn wir krank sind. Aber ganz interessant ist ja, wie werden wir zu wichtigen, ernstzunehmenden Akteurinnen und Akteuren und wie können wir auf der Systemebene etwas ändern? Weil es ist ja total schön, wenn ich meinen kleinen Biogarten habe, aber wenn dann irgendwo Krieg ist und gerade dummerweise Kriegsgebiet auch in meinem Biogarten, dann wird das überhaupt niemanden mehr bringen und mir auch nicht, wenn ich da Biomöhren angebaut habe. Also wir können uns nicht auf der Individualebene verschanzen. Wenn wir wirklich etwas ändern wollen, müssen wir auf drei Ebenen arbeiten.
Ich nutze den Moment, in dem du dir die Antwort überlegst, um selber noch was anderes zu sagen. Du darfst dann gleich weiterfragen. Aber erst möchte ich, damit wir ganz ohne Überwachungskameras noch ein bisschen weiter diskutieren können mit dem Publikum und dann vom Stream-Publikum verabschieden, aber nicht ohne noch ein kleines bisschen Werbung zu machen. Also ganz wie bei Social Media, oder? Es hat nichts gekostet, dass ihr hier dabei seid. Ihr müsst dafür jetzt die Werbung für den nächsten netzpolitischen Abend euch anhören. Der ist leider erst im März. Wir machen eine Winterpause aus verschiedenen Gründen. Aber keine Sorge, wir lassen euch nicht so lange alleine. Am 24. und 25. Februar gibt es quasi einen riesengroßen netzpolitischen Abend und einen ganzen Tag. Das nennt sich Winterkongress, ist auch nicht hier, sondern im Volkshaus Zürich. Haben wir Platz für mehr Leute, für mehr Vorträge. Tickets sollte es noch vor Weihnachten geben, wenn alles klappt. Auf jeden Fall demnächst. Und wenn ihr informiert sein wollt, wann und wo es genau die Tickets gibt, dann folgt uns doch. Wir haben eine Webseite, wir verschicken regelmäßig Newsletter mit solchen Infos. Es gibt einen Podcast, es gibt weitere Treffen neben dem netzpolitischen Abend. Und wir sind auch auf den bösen Social Media Kanälen unterwegs, wo es ganz viel Bonuspunkte, Highscores für euch gibt, wenn ihr uns folgt. Wir sind fast am Ende. Ich möchte heute noch ein kurzes persönliches Statement anfügen, weil es ist ja auch ein bisschen das Ende des Jahres. Und für mich ist es meistens so, ich stehe hier und dann kriege ich ein bisschen vom Applaus, den es für die Gäste gibt, mit über. Aber es ist nicht so, dass ich den netzpolitischen Abend alleine organisiere, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz, ganz viele ganz wichtige Leute, die im Hintergrund wirken, zum Beispiel Paki, der jetzt gerade Videostreaming macht, Kire, der inhaltlich sehr viel beiträgt, Jami, der heute die Bar schmeißt, dann Jörg, Salvi und Fabio, die alle heute nicht hier sind, aber ich finde, die haben auch mal ein Dankeschön, einen kräftigen Applaus verdient. Ja, und dann herzlichen Dank euch, liebes Publikum, fürs Kommen. Ihr habt bei mir Bonuspunkte gesammelt, wenn auch nicht sonst irgendwo, immerhin bei mir und in meinem Herzen. Und herzlichen Dank euch beiden, dass ihr heute hier wart und einen spannenden Abend mit uns gemacht habt.
Und wir sind ja noch hier, wenn weiter
diskutieren. Genau, für das Publikum hier geht es gleich weiter. Vom Streaming-Publikum verabschieden wir uns an dieser Stelle hoffentlich an einer der Veranstaltungen im Februar oder März wieder. Bis gleich.